Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Moimir Linka und ich bin CEO der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Jahresstart 2019, Herr Linka. Ihnen erstmal ein frohes neues Jahr, auch wenn die Börse gar nicht so froh ins Jahr gestartet ist. Es ging ja schon ordentlich hin und her. Viele sehen die ersten Tage des Jahres ja als eine Art Indikator dafür, wie das ganze Jahr wird. Bleiben wir also mal beim Jahresstart. Wie beurteilen Sie den und was sagt der aus Ihrer Sicht aus?
Also zunächst mal guten Morgen, liebe Zuhörer. Ihnen allen, auch natürlich Ihnen, Herr Leben, ein frohes neues Jahr. Und wir wollen hoffen, dass das Jahr zumindest bedeutend versöhnlicher verlaufen wird als das letzte. Ja, um jetzt ins Thema einzusteigen, muss man sich einfach mal eines anschauen, dass das, was wir zwischen Weihnachten und Neujahr hatten, die Börse in den USA ist ja eigentlich nur zu am ersten Weihnachtsfeiertag und am Neujahr. Der Rest ist völlig normal, teilweise sind die Tage verkürzt. Aber das, was wir dort gesehen haben, das war in der Tat ein Höllenritt. Und zwar beginnend mit dem Heiligabend, wo wir irgendwie um die 800 Punkte verloren haben. Dann dieser Wahnsinns-Rebound am zweiten Weihnachtsfeiertag, wo es dann 1100 Punkte raufging, war, glaube ich, historisch der größte Gewinn an einem Tag. Und dann ebenfalls einen Tag später war es dann so, dass wir mit 800 Punkten im Minus waren und innerhalb von einer halben Stunde ins Plus mit 200 Punkten gedreht sind. Ich meine, dass das Bewegungen sind, die also wirklich Geschichte geschrieben haben, müssen wir nicht darüber diskutieren. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und man sieht eines daran ganz klar, dass wir in einem nicht normalen Modus sind. Das, was passiert ist, ist in die letzten vier Wochen, das ist ein absoluter Panikmodus. Es ist Irrationalität weit und breit. Käufer sind ausgeblieben. Es wurde alles weggeschmissen, ohne irgendwelche Rücksicht auf Verluste. Und da gilt es, rational zu bleiben, ruhig zu bleiben, selektiv vorzugehen und mit Sicherheit nicht zu versuchen, die Tagesschwankungen mitzunehmen und irgendwelche Harakiri-Aktionen zu starten, denn dann ist der Geldverlust vorprogrammiert.
Ja, dann schauen wir mal in die Zukunft. Ich denke, so ein Jahresstart bietet sich ja immer an für einen Jahresausblick. Versuchen wir uns also mal an den wichtigsten Themen, was ist 2019 zu erwarten von? Ich würde sagen, wir starten mal mit den Unternehmenszahlen und Dividenden. Sie schauen sich ja gerne die fundamentalen Daten an. Die Jahresbilanzsaison, die steht vor der Türe. Die Börse, die scheint aber momentan eher abzubilden, dass Gewinne und Dividenden in Zukunft nicht weiter steigen würden. So sieht es zumindest aus. Wenn Sie das dann doch tun, dann könnte das ja für positive Überraschungen sorgen. Was erwarten Sie also für ein Bilanz- und Dividendenjahr 2019?
Ich möchte zunächst mal doch auf die politischen Grundlagen eingehen, bevor wir uns konkreten fundamentalen Daten zuwenden, weil das ist nämlich wichtig, um als Brücke zu schlagen, wie der Markt reagiert und wieso er so reagiert, wie er reagiert. Es gab ja drei beherrschende Themen. Das ist Trump und der Handelskonflikt mit China. Dann war es Italien und dann war es der Brexit. Das waren die drei Hauptmeilensteine dieses Absturzes und dieses absoluten Chaos. Wir fangen mal mit Punkt Nummer 1 an und das ist Italien. Wochenlang hat Italien das Thema bestimmt und wochenlang gab es dort Katastrophenmeldungen und Horrorszenarien. Als dann letztendlich Italien eingelenkt hat und es kam zu diesem Kompromiss, war es kaum eine Schlagzeile wert. Das war das beherrschende Thema über zwei Wochen, dann ist es plötzlich verschwunden und man sieht, dass dieser Informationsbias und dieser Availability-Bias, die Verfügbarkeit der Informationen, was durch die Medien verbreitet wird, dass das zu diesem Chaos geführt hat und plötzlich, als die Lösung da war, keine Schlagzeile mehr wert. Bleiben also zwei übrig. Trump, China und der Brexit.
Darf ich da gerade mal kurz einhaken? Wenn Sie jetzt Italien als ersten Punkt nennen und dann sagen, war keine Schlagzeile mehr wert, ist es denn dann so, dass es vielleicht davor auch nicht der Grund war, der für fallende Kurse gesorgt hat? Also wir Medien, ich bin ja ein Vertreter dieser Seite, wir müssen ja quasi hinterher immer Gründe finden, warum ist der Markt gefallen? Und da wurde ja im vergangenen Jahr häufig Italien genannt, aber umgekehrt gab es den Effekt ja nicht. Also war es vielleicht gar nicht richtig von uns, es so zu interpretieren, dass Italien der Grund war, dass der Markt gefallen ist?
Ja, es ist immer, was war vorher da, das Hühnchen oder das Ei? Das ist genau das Thema mit Italien. Es wurde natürlich als Grund genannt und anschließend scheinbar nein. Man sieht aber auch eines, das sind ja Gründe und das ist auch das, was ich tagtäglich in den Gesprächen mit den Kunden immer feststelle. Jede Krise ist neu, jede Krise ist anders, sonst würden wir es ja nicht so empfinden. Wenn es bewährte Muster gäbe, auf die wir zurückgreifen können, dann würde es diese Krise ja nicht geben. Das Problem ist aber nur, dass diese jeweiligen Gründe, die hat es schon immer gegeben. Wir schauen uns anschließend mal die wichtigsten Crash-Verursacher in den letzten 20 Jahren an. Ich meine, wenn man Italien, Brexit und Trump als Gründe nimmt dafür, dass es diesen Absturz gegeben hat und der teilweise bei Midcaps ja horrend gewesen ist oder dramatisch gewesen ist, ja, dann muss ich doch wirklich sagen, verdammt nochmal, wir hatten in der Vergangenheit Ereignisse, die waren zigmal prägender. Diese Krise empfindet man als sehr, sehr schlimm, weil es sehr lange dauert. Es ist ein gesamtes Jahr. Im DAX war es ein Blutbad, in den Indizes vom Top her. Wir werden es nachher genau sehen. Das heißt also, die Gründe hat man immer hinterher. Nur ob das die Verursacher waren, das wage ich definitiv zu bezweifeln. So, und ich meine, Brexit und Trump und China, wenn sich dort diese Annäherung ergibt und wenn es dort zu einer Lösung kommt, Brexit ist eine andere Geschichte, aber das sind alles Dinge, da muss es ja zu einer bestimmten Lösung kommen. Und wenn die Lösung da ist, dann wird die Börse erleichtert reagieren. Und bei China und Trump ist die Geschichte ja so, dass es ja wirklich konkrete Anzeichen gibt und dass es dort zu einer Einigung kommen muss, das ist ja jedem klar, gerade jetzt, wo wir so eine Split-Regierung haben in den USA, dann ist es logisch, dass der Druck auf Trump immer größer sein wird. Und was die Unternehmensgewinne angeht, natürlich gibt es Anpassungen und natürlich gibt es eine leichte Konjunkturabschwächung. Nur die Frage ist, ist es eine Delle oder aber ist es eine nachhaltige Schwäche oder ein Turnaround? Man redet von einer Rezession und das ist für mich der A, ist es definitiv übertrieben und B, wir dürfen eine Sache nicht vergessen, die Unternehmen machen immer noch sehr solide Gewinne und zahlen Dividenden und die Dividendenrenditen haben teilweise groteske Höhen erreicht. Und wenn ich mir das anschaue hier, gerade in der Schweiz, im Midcap-Bereich, da wo wir investiert sind, wir haben 10 Jahre massiv oder 15 Jahre massiv outperformed. Der Switchover zu den Hochzinsanleihen im Obligationenbereich und in die Midcaps hinein war natürlich ein goldrichtiger Schachzug. Aber da kräht kein Hahn nach, wenn man einmal eben underperformt oder beziehungsweise wenn man diese Korrektur reinläuft, so wie uns das jetzt auch passiert ist, das werden wir auch später sehen. Das, was gestern war, interessiert keinen Menschen mehr. Dass wir über 10 Jahre den SMI in Grund und Boden performt haben, auch das interessiert keinen Menschen mehr. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, dass es natürlich ein Riesenunterschied ist, weil hier in der Schweiz sind die Indizes Kursindizes. Das heißt, die Dividenden werden nicht mit einberechnet. Beim DAX und MDAX kommen die Dividenden in die Bewertung dann mit rein. Und wenn wir uns dann anschließend die Jahresverläufe anschauen werden, dann sehen wir eigentlich, wie dramatisch dieser Absturz war. Aber mit Verlaub muss ich doch eines ganz klar sagen, und das sage ich jetzt vorweg, wir haben im gesunden Schweizer Midcap-Bereich, da könnte ich Ihnen auf einmal Dutzend Titel nennen, teilweise haben wir sie auch in den Depots, wo die Dividendenrenditen 6, 7, teilweise sogar 8% erreicht haben. Und dass das mit Rationalität in einer Zeit, wo wir bei den Staatsanleihen in der Schweiz Strafzinsen bezahlen, dass das mit der Rationalität nichts zu tun hat und mit der Realität, ich denke, das liegt klar auf der Hand. Und eines Tages, gestern, der Labour Market in den USA, ich glaube, es sind 100.000 Stellen mehr erschaffen worden, als die Prognosen waren. Behaften Sie mich bitte nicht auf die Zahl hinterm Komma, aber ich glaube, 170.000 neue Stellen wurden erwartet und 272.000 sind erschaffen worden. Das sind doch Zahlen. Interessiert keine Sau. Warum ist es so? Weil momentan Panik herrscht und weil momentan diese guten Zahlen verhallen. Und eines Tages, ob das heute ist oder morgen oder ob es schon gestern Abend gewesen ist, das wissen wir nicht. Aber Fakt ist, dass irgendwann mal diese Rationalität in den Vordergrund rückt und die Ersten drücken auf den Kaufknopf und die Herde läuft hinterher und der Rebound kann diesmal doch sehr drastisch werden.
Aber jetzt müssen wir ja doch sagen, dass auch von fundamentaler Seite sich so Verschiedenes eintrübt. Wir haben weniger Wachstum, alle möglichen Institute passen die Prognosen nach unten hin an. Auch die Unternehmen passen ihre Prognosen nach unten hin an. Das muss man ja auch immer unterscheiden. Was sagen die einzelnen Unternehmen und was sagen irgendwelche IWFs oder ähnliches? Ja, selbst Apple, gerade als aktuelles Beispiel, mit einer erneuten Gewinnwarnung, das hat für den sogenannten Apple-Schock zu Jahresbeginn gesorgt. Ich möchte eigentlich solche Wörter nicht immer übertreiben, aber das ging nun mal rum und ein anderes Wort geht auch gerade fleißig rum, auch Sie haben es schon erwähnt, nämlich der Begriff Rezession. Lag jahrelang in der Mottenkiste, jetzt haben ihn auf einmal wieder alle im Mund. Ja, wir haben noch Wachstum, das möchte ich auch immer wieder betonen. Es geht um Wachstum, aber es geht um weniger Wachstum und vielleicht doch irgendwann wieder um Rezession. Also wie steht's denn um die Konjunktur?
Ja, aber der DAX ist ja nicht bei 14.000 und der Dow Jones ist nicht bei 30.000 und der SMI ist nicht bei 10.000, sondern wir haben vom Top je nach Indize weltweit jetzt von der Spitze zwischen 15% und 30% Luft abgelassen. Also wir sind ja nicht auf den Allzeithochständen, erstens das und zweitens, gestern ist die Apple-Aktie 10% verprügelt worden und 8% war die Umsatzreduktion, wir wissen aber noch gar keine genauen Zahlen. Also man muss es doch schon wirklich auch sagen, wo steht Apple? Apple kommt irgendwie von $240 und steht $100 tiefer. Also wir haben ja muss ich die Bewertungen anschauen. Apple hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis. Auch da will ich mich nicht behaften lassen, ob der Absturz von gestern drin ist oder nicht drin ist, zwischen irgendwie 11 und 12. Und als wir die Dotcom-Blase hatten, hatte Amazon, Yahoo und wie sie alle hießen, hatten sie KGVs von 200. Also man muss das wirklich in Relation bringen. Und man muss sich anschauen, wo die Märkte stehen. Man muss sich anschauen, wie die Dividendenrenditen sind. Und dann muss man sich die Bewertung der Unternehmen anschauen. Dann muss man sagen, wir haben gut Luft abgelassen. Die Frage ist, haben wir zu viel Luft abgelassen oder haben wir genug Luft abgelassen? Sie wissen, das ist Kaffeesatzleserei und ob das jetzt der Boden ist oder nicht der Boden ist, das spielt keine Rolle. Ein Aktieninvestment ist ein langfristiges Investment. Wir sind keine Daytrader, sondern wir kaufen Substanz. Die Substanz bleibt in den Depots drin und langfristig ist das der einzige Weg, der über Jahrhunderte alle Anlageklassen geschlagen hat.
Sprechen wir über ein weiteres Thema mit Ausblick auf 2019, nämlich, wie wir wissen, über das wichtigste Thema Liquidität. Haben wir schon 100-mal drüber gesprochen, die Notenbankpolitik und vor allen Dingen die Fed, die US-Notenbank, die ist ja besonders im Fokus. Wie geht es weiter mit der Ausrichtung? Zieht sie weiter an oder wird sie lockerer in ihrer Ausrichtung? Es geht ja nicht nur um steigende Zinsen, sondern eben auch um die Bereinigung der Bilanz. Fed-Chef Jerome Powell hat schon Signale gesendet, dass es nicht unbedingt in dem Tempo weitergehen muss, wie es in den vergangenen 2 Jahren eingeschlagen war. Das Ganze ja ohnehin immer data-based, vielleicht das wichtigste Stichwort in diesem Zusammenhang. Was erwarten Sie für eine Fed-Notenbankpolitik 2019?
Also, Greenspan, Bernanke, Janet Yellen, Mr. Powell. Für mich ist er momentan der den klarsten, transparentesten und besten Job macht. Warum? Er steht die Unabhängigkeit der Fed in Fokus und der Trump kann twittern, wie er will. Soll lieber schauen, dass er seine Mauer von der Tagesordnung bekommt, damit dieser dämliche Shutdown endlich ein Ende hat. Also das sind die Baustellen, auf die er sich konzentrieren sollte und nicht den Paul in seinen Job reinreden. Warum? Die Fed hat sich Polster geschaffen und zwar in einer Phase, wo es gesund war. Die Trippelschritte waren richtig, sie waren konsequent und sie hat wieder Luft zu agieren. So, wir können uns von Zinsen weltweit, die 6-7% waren, so wie wir sie in den Krisenzeiten hatten. Ich meine, man muss sich die Geschichte mal anschauen, um die Schachzüge der Notenbank vielleicht etwas näher in den Fokus zu rücken. Wir hatten ja 9-11, das war im Jahre 2001. Das war also wirklich damals das Ereignis schlechthin. Dann hatten wir Lehman Crash, das war ja 2008. Dann, was viele vergessen haben, 2013, da ging ja eigentlich die Griechenland-Pleite-Geschichte über in den Fiscal Cliff in Amerika. Als es um die Anhebung der Obergrenze der Schulden der USA gegangen ist, das war natürlich damals ein richtiges Beben und ein richtiges Donnerwetter. Dann schlagen wir die Wogen etwas weiter, 2015, was hier in der Schweiz ein epochales Ereignis war, als die Schweizerische Nationalbank die 1,20 Mindestkursstütze für den Euro aufgehoben hat, bis letztendlich ein Jahr später dann das Brexit-Votum kam. Das waren alles solche Dinge wie Fukushima und Ukraine und sowas, lassen wir einfach beiseite. So, was ist anders? Was ist diesmal anders? Diesmal ist anders, dass diese Krise, diese Korrektur seit Anfang des Jahres dauert. Es war eine lange Zeitperiode. Die Ereignisse vorher waren prägend, sie waren sehr klar, sie waren einschlägig. Letztendlich kam es auch sehr, sehr schnell zu einer Erholung. Das wird diesmal genauso sein, nur die Zeithorizonte sind diesmal etwas anders. Und immer haben die Notenbanken dort mehr oder weniger interveniert. Das ist ja ihr Job. Um jetzt zu erklären, wieso ich das sage. Damals hatten wir ja teilweise an Schocktagen, ich kann mich noch erinnern, ich weiß jetzt wirklich nicht genau, wann das war, aber das war, glaube ich, noch in der Finanzkrise, als die Fed damals 100 Basispunkte runtergegangen ist. Und diesen Spielraum hat sie damals gehabt. Nur, damals waren die Zinsen bei 6-7%. Heute sind sie im Negativbereich hier in Europa und in den USA ist es immer noch ein Witz. Das heißt also, was ich damit sagen will, ist, der Paul stellt die Unabhängigkeit in den Vordergrund, er stellt in den Vordergrund die Handlungsfähigkeit und die Transparenz. Er begründet es klipp und klar und er hat ja schon signalisiert, dass er etwas vom Gas gehen wird. Das heißt also, dass der Sturz bei den Unternehmensobligationen, was eine Riesenopportunität war, da hat man wirklich A-, BBB+ Obligationen bekommen mit 5-7% Verfallsrenditen. Das waren Opportunitäten, das war eine übertriebene Angst. Klar ist, ich erwarte nächstes Jahr 1 bis maximal 2 Trippelschritte, wenn überhaupt. Kann auch sein, dass es eine Nullrunde gibt, dass es Pause signalisiert. Die Notenbank kann es nicht eilig haben. Die Fed wird es auch nicht eilig haben. Aber bis jetzt haben sie den Job richtig gemacht. Das heißt also, ich erwarte weiterhin negative Zinsen und zwar noch sehr lange in der Schweiz. In Europa ist es ein ähnliches Bild und auch dort wird es Mr. Draghi nicht eilig haben. Ich sehe davon aus, dass also eher ein positiver Wind auf der Zinsfront global uns entgegenkommt fürs nächste Jahr.
Teil 2. Seit 1999 Börsenradio Network AG. Alles rund um die Börse.